Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont. Einen schönen Vormittag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir nach der sehr interessanten Keynote von Herrn Supino einfach auch über die Themen, die Sie angerissen haben, sprechen können. Eine Frage, die ich gleich an Markus Meyer hätte, ist, wir haben von Herrn Supino auch gehört, eben diese Verbindung Innovation, Qualität als Garant, um weiter gut arbeiten zu können in der Medienbranche. Jetzt ist es ja auch so, dass Ihr Unternehmen, die Styria, diese Kombination aus Innovation und Qualität propagiert. Und gerade Qualität und qualitätsvoller Journalismus ist ja für Sie, glaube ich, ein wichtiges Asset. Hat sich diese Verbindung oder hat sich an dieser Strategie in der Corona-Zeit irgendwas verändert oder mussten Sie die irgendwie adaptieren?
Nein, also in der Strategie hat das gar nichts verändert. Wir haben ja da so zwei Weltanschauungen. Die eine, die sagt, Journalismus, das so betrachtet, Journalismus ist nur zu teuer, kostet Geld, muss manchmal auch krank gespart werden. Und die zweite, die sagt, Journalismus ist eigentlich eines der großen Assets, die wir haben und die wir auch mittel- und langfristig als Grundlage unserer Mediengruppe betrachten. Und das ist bei uns ganz eindeutig so. Journalismus oder Qualitätsjournalismus hat aber nicht unbedingt mit der Anzahl der Köpfe in Redaktionen zu tun, sondern misst sich vielmehr daran, wie viele Qualitäten man in den Köpfen drinnen hat. Und da ist das Thema Ausbildung, Weiterbildung, da ist das Thema Beschäftigung. Das sind die Notwendigkeit, sich in einer unheimlich komplexen Welt sich zunehmend zu spezialisieren, Wissensnetzwerke aufzubauen und diese Wissensnetzwerke auch weit über die Gruppe hinaus mit Universitäten und mit anderen Institutionen, die sich mit der Zukunft beschäftigen, zu vernetzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Neben natürlich einer gesunden betriebswirtschaftlichen Steuerung von Medienhäusern, das ist, glaube ich, auch Grundlage. Wir sind ja keine renditoptimierten in letzter Konsequenz Unternehmungen, die irgendwo an die Börse gehen wollen, sondern nein, wir sind Unternehmungen, die mittel- und langfristig überleben wollen und die dafür eine gesunde wirtschaftliche Basis brauchen. Denn diese erachte ich als die wesentliche Grundlage auch für die journalistische Unabhängigkeit.
Sie sprechen das schon beide an. Sie beide sind ja Verlegerpräsidenten Ihrer Länder. Das ist ja für uns natürlich auch besonders interessant über Ihre Unternehmen hinaus. Sie stehen Medienunternehmen vor, die erfolgreich arbeiten, die trotz Corona, sage ich mal, ganz gut durch die Krise gekommen sind, soweit ich das von außen sehen kann. Dieser Anspruch, den Herr Meyer jetzt auch formuliert, also Qualität zu verbinden mit Wirtschaftlichkeit, wie vereinbart man das? Denn wir wissen alle, in der Praxis ist das ja oft nicht so einfach, denn gute Qualität und gute Journalistinnen, Journalisten kostet natürlich auch ein gewisses Geld, Herr Supino.
Also zum einen, wie Kollege Meyer gesagt hat, es ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern es hat zwei Seiten, die man als Unternehmer in ein gesundes Verhältnis bringen muss. Und zum anderen staune ich immer wieder darum, warum es gelingt, diese absurde Vorstellung zu bewirtschaften, dass Qualität und wirtschaftlicher Erfolg in einem Gegensatz zueinander stehen, weil Qualität ist eine Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg, und zwar nicht nur in der Medienbranche, sondern ganz allgemein. Das Spannungsfeld, das es gibt, ist eher zwischen kurzfristiger Sicht und langfristiger Sicht. Und da ist es auch nicht nur in der Medienbranche, aber vielleicht besonders in der Medienbranche wichtig, dass man eben eine langfristige Sicht hat. Und wir beide, denke ich, stehen hier für zwei Unternehmen, die auf eine lange Geschichte zurückblicken können und bewiesen haben, dass sie eben mit einer langfristigen Sicht diese Qualität bewirtschaften, damit erfolgreich sind. Und dazu gehört natürlich auch, dass man im täglichen und im kurzfristigen dafür schaut, dass die Rechnung stimmt.
Herr Meyer, wie machen Sie das mit der Wirtschaftlichkeit und einerseits unter Qualitätssicherung im Unternehmen?
Also da haben wir vielleicht etwas Unterschiede zwischen der Media und Styria, denn bei uns ja im Prinzip die gesamten Gewinne des Unternehmens deseriert werden. Unser Eigentümer ist eine gemeinnützige Stiftung, die bekommt eine sehr kleine Ausschüttung zur Erfüllung ihrer Gemeinnützigkeit. Das heißt, wir können alles wieder reinvestieren und wir können auch Eigenkapital bilden, was auch immer dann, welche Entscheidungen wir treffen. Aber ich glaube auch, dass das Wirtschaftliche und die Qualität bei Weitem kein Widerspruch sind. Ja, auf der einen Seite ist es notwendig geworden, das haben wir ja auch gesehen, im Redaktionsalltag aufgrund der Komplexität. Es gibt zwar immer eine Marke, aber es gibt sehr viele Ausspielkanäle. Es gibt unterschiedliche Erzählweisen zwischen Print und Digital. Die Organisation und die Prozesse dahinter müssen zunehmend weiter professionalisiert werden. Ja, wir werden niemals ein Industrieunternehmen sein, das ist schon klar. Aber wir haben natürlich auch, sage ich noch, ganz viele Anforderungen an unsere Arbeitsweisen. Und ich sage, das Thema auf der einen Seite wieder die Freigeister, die keine Art von Prozessorientierung wollen, und auf der zweiten Seite jene, die sagen, wir brauchen mehr Prozessorientierung. Also das ist jetzt nur ein Punkt, aber da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Ich finde es spannend, dass wir da lange nicht am Ende der Fahnenstange sind, sondern dass man da einfach noch viel machen kann. Und weil Herr Subina auch in seinem Vortrag davon gesprochen hat, dass man auf der einen Seite sagen kann, die Zukunft ist jetzt nur herausfordernd und ist nur unter dem Gesichtspunkt der Existenzsicherung permanent zu sehen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich noch viele Chancen, die wir haben. Und ich behaupte, viele davon haben wir noch gar nicht genützt.
Innovation ist etwas, Sie beide nennen das ja auch immer wieder in Ihren Strategien. Das wird ja in der Medienwelt sehr gerne verwendet, dieses Wort, immer und überall. Also wir müssen alle innovativ sein. Wie bekommt man das jetzt hin, Herr Mayer, vielleicht auch gleich an Sie, in einem Traditionsunternehmen, auch wie die Styria, wenn man mit Innovation arbeiten will, gerade auch im journalistischen Bereich? Weil ich sage jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, es ist nicht immer ganz leicht, alle Menschen, alle Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Wie machen Sie das?
Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich Mitte der 90er Jahre das erste Mal in der damals neu gegründeten Online-Redaktion der Kleinen Zeitung war. Ja, das war Mitte der 90er Jahre. Da sind 6 Menschen in einem Raum gesessen und haben eine Website gebaut und mit journalistischen Inhalten gefüllt. Das ist doch schon einige Zeit her. Wenn man jetzt den Bogen spannt ins Jahr 2021, dann sage ich, glaube nicht nur für unser Haus, sondern generell, dass es schon ein Thema ist, für Innovation braucht es viel Veränderungsbereitschaft. Und da ist sicher die Geschwindigkeit, die wir aktuell haben in unserem Personalstand, ich glaube generell in der Branche, eine, die, sagen wir es mal so, mehr Tempo braucht. Ja, mehr Tempo braucht, weil wir auch gesehen haben, wie schnell jetzt und nicht nur durch Corona, auch in der Zeit davor, sich die digitale Welt, das digitale Wirtschaften, das digitale Organisieren, die digitalen Bedürfnisse verändert haben. Also es wird weiterhin mehr Veränderungsbereitschaft brauchen, auch in der Reflexion auf den eigenen Job. Das ist Führungsaufgabe, aber braucht natürlich auch die Damen und Herren, die mit uns arbeiten, um zu sehen, dass wir von vielen auch gewohnten Dingen abrücken müssen. Ich sage ein Beispiel, wenn wir heute noch immer glauben sollten, dass es digital notwendig ist, unbedingt möglichst viele einzelne Artikel auf die Seite zu stellen, dann ist das, widerspricht eigentlich dem Qualitätsanspruch. Ja, der Qualitätsanspruch sagt was anderes. Der sagt, wie, ich glaube, Eric Coyer hat das einmal gesagt in einem Vortrag da hier in Wien, bei der NZZ, also 10% weniger Content ist 10% mehr Qualität. Das ist jetzt eine einfache Formel und schnell ausgesprochen, aber das in die Köpfe zu bringen, das ist Aufgabe der Gegenwart und der nahen Zukunft.
Herr Subino, Sie haben erwähnt, also Ihr Unternehmen sieht sich ja auch in einem ständigen Transformationsprozess. Wie sorgen Sie denn dafür oder wie versuchen Sie das zu implementieren, dass Innovation etwas ist, wo die Leute bei Ihnen alle mitgehen oder sozusagen auch mitgenommen werden?
Ja, wie ich gesagt habe, finde ich gerade das, was hier in Wien passiert ist, zur Jahrhundertwende vor 120 Jahren, inspirierend. Also Diversität ist sicher ein Element, das zu mehr Innovation führt, und eine liberale Grundhaltung. Genau das, was man eben hier beobachten konnte, was die Welt revolutioniert und verändert hat. Im Kleinen, glaube ich, müssen wir das in unseren Unternehmen tun. Wir müssen sehen, dass wir mehr Diversität kultivieren und eine liberale Grundhaltung haben. Das heißt, offen sein für Versuche und auch die Bereitschaft zu haben, dass mal etwas nicht funktioniert und es dann anzupassen. Und das ist für uns nicht einfach, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist unsere Branche extrem konservativ, über viele Jahrzehnte vom Erfolg verwöhnt und wenig bereit, sich selbst in Frage zu stellen und sich auch selber herauszufordern. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir natürlich täglich riesige Herausforderungen haben, indem wir unsere Leistungen ja täglich neu erfinden, anders als ein Industrieprodukt, wo dann eben systematisch Forschung und Entwicklung betrieben wird in einer besonderen Abteilung und andere dann einfach die Produktion machen. Aber diese besondere Abteilung der Forschung und Entwicklung, die fehlt uns. Sehr viel Kreativität steckt in der täglichen Neuerfindung, aber wenig in der konzeptionellen Neuerfindung. Und da hoffe ich, dass Einsicht der erste Schritt zur Besserung ist. Und ich glaube, das ist in der Branche schon weit herum zu beobachten. Und dass man eben davon ausgehend sich öffnet zur Entwicklung von neuen Konzepten, die Bereitschaft hat, sich auch auf riskante Wege zu begeben und diese anzupassen, wo es dann nötig sein wird. Und auf diesem Wege, denke ich, befinden wir uns alle. Und ich bin, wenn ich einen Schritt zurück mache, auch beeindruckend über die Fortschritte, die man da und dort beobachten kann. Und vielleicht noch der Punkt, den ich aber auch schon erwähnt habe. Ich denke, die Verbindung mit den Universitäten ist da sehr, sehr hilfreich und wichtig, weil wir dort zum einen eine Inspiration, eine Stimulation finden von Menschen, die die Sache anders anschauen und sehr viel intellektuelle Potenz hineinbringen. Und zum anderen helfen sie uns auch, branchenübergreifend zusammenzuarbeiten. Und das scheint mir wichtig, weil wir sind alles relativ kleine Unternehmen. Ich meine, wir vergleichen uns punkto Innovation mit Apple oder mit weiß nicht was für Weltfirmen, aber das können wir ja nicht leisten als KMUs. Wenn wir uns aber klug verbinden und mit den Universitäten zusammenarbeiten, dann, glaube ich, können wir aus einem viel größeren Potenzial schöpfen, was uns genau diese Innovation und den Fortschritt dann ermöglicht.
Sie haben einen Punkt erwähnt, den also ich jetzt sehr persönlich sehr wichtig finde, wenn es um Innovation geht, dieses Trial and Error, etwas auszuprobieren, schnell zu schauen, relativ schnell zu schauen, funktioniert es, evaluieren und vielleicht wieder verwerfen. Gibt es ein Beispiel wo aus Ihrem Unternehmen, wo Sie sagen, da haben wir das zum Beispiel gemacht, das wäre ein gutes Beispiel für dieses Trial and Error?
Ja, also ich habe das Beispiel auch erwähnt, das ist für uns der erste wie tiefere Berührungspunkt gewesen, wo man mit Technologie echte journalistische Mehrwerte geschafft hat. Diese Data-Analytik-Kompetenz, um in großen Datenmengen zu recherchieren. Da haben wir ein Tool entwickelt mit einer Softwarefirma, die, glaube ich, eher sonst Geheimdienste bedient mit ihren Instrumenten. Und dann waren wir wahnsinnig stolz darauf am Anfang. Wir hatten Tadam hat das geheißen und für Tamedia Data Mining das ging dann hoch und runter, plötzlich hat es dann eben nicht so gut funktioniert, das Userface war nicht gut genug, die Redaktionen haben es nicht wirklich adaptiert, außer wenige Spezialisten, nachher haben wir es eben wieder weiterentwickelt und das ist so ein gutes Beispiel für ein Werdegang eines Projektes, wo ein Haufen Potenzial drin steckt, wo man Risiken eingeht und wo man auch nicht so leicht den Weg findet. Aber wenn man sich es jetzt über eine längere Zeit anschaut, dann stellt man einen Fortschritt und einen Mehrwert fest.
Herr Mayer, hätten Sie aus der Styria also ein Trial-and-Error-Beispiel, ein schönes für uns?
Naja, genügend.
Eines, das Sie erzählen wollen,
genügend
natürlich.
Genügend aus den letzten 10 Jahren, die wir da versucht haben. Ja, es gibt auch positive. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und vor allem auch, wenn es nicht aufgeht, ist es wesentlich, wie für jeden Menschen auch, dass man halt Lernpunkte daraus zieht. Aber ich erinnere mich da an Kilo Coach, ich erinnere mich an Wo gibt's was, das ja dann in der Offerista-Gruppe in Berlin aufgegangen ist. Und mittlerweile auch wir sehr erfolgreich verkaufen konnten. Also es gibt da unterschiedliche Dinge. Wenn ich aber eine Innovation vielleicht noch erwähnen darf, die für viele wahrscheinlich schon selbstverständlich ist, dann war es vor 5 Jahren die Einführung des Digital-Abos. Auch das war zu einem Zeitpunkt, ich war da relativ frisch in der Styria, wo viele gesagt haben, ihr seid verrückt und das ist ein Wahnsinn und das wird nie funktionieren. Heute ist das wesentlicher Teil unserer Geschäftsgrundlage bei unseren großen Tageszeitungen, also bei kleiner Zeitung und Presse in Österreich und mittlerweile auch bei unseren drei Tagesmedien in Kroatien. Also auch das ist jetzt nicht mehr im Nachhinein, weil Digitalabos gibt es auf der ganzen Welt, aber vor 5 Jahren in Österreich, im österreichischen Markt, war das schon ein Thema. Und dann vielleicht noch Innovationen, wo ich sage, wo wir uns sehr stark konzentrieren. Also davor waren es Innovationen, die waren irgendwie zum Teil schon Nebenschauplätze aus meiner Sicht, wo man sich versucht hat bei Gesundheitsthemen, bei digitalen Leaflets oder was auch immer. Und jetzt ist es so, dass diese Innovationen, wir uns sehr stark gesagt, wir fokussieren uns ganz auf unsere bestehenden Marken, beispielsweise Data Lake Projekt jetzt da im Bereich der Presse, ja. Das sind schon Modelle, die auch greifen, die wieder AWO-Zuwächse bringen, die uns auch wieder auf der Werbeumsatzseite etwas bringen. Und vielleicht noch einen Punkt zum Thema Innovation. Oft ist die Innovation gar nicht so weit weg oder muss unbedingt mit einem Forschungsprojekt beginnen. Dass Medien zum Beispiel auch zunehmend zum Eventveranstalter werden, ja, und das auch als eigenes Geschäftsfeld im Marketing bearbeiten, um das zahlt ja auf die eigene Marke auch an, das verbreitert die Netzwerke. Auch das ist für mich Innovation. Man muss es nur tun und man muss es gut tun. Und am Ende des Tages darf es im Marketing keine Ausgabe sein, sondern es muss ein Entdeckungsbeitrag darauf geliefert werden. Und auch diese Form von Innovation, vielleicht um mich da nochmal zu wiederholen, auf die würde ich nicht, das würde ich nicht so schnell gedanklich beiseite legen.
Jetzt geht es natürlich auch bei all diesen Fragen darum, dass ich das erwirtschaften kann, dass ich auch wirtschaftlich die Basis habe. Wie würden Sie denn jetzt, wenn wir von einer Einschätzung des Werbemarkts vielleicht in den nächsten Jahren ausgehen, wir sehen ja, die Revenues haben sich hin von Advertising zu Subscription entwickelt. Wie sehen Sie das? Wie glauben Sie, wird diese Entwicklung weitergehen?
Ja, wie sie weitergehen wird, das kann ich an der Stelle nicht sagen. Ich glaube, das Gute ist, wir sind in einem Wettbewerb. Und in einem Wettbewerb beweisen sich immer die Besseren. Und die Besseren sind erfolgreicher. Und diese einfache Grundformel, die wird da weiterhin bestehen bleiben. Dass wir eine gute Basisfinanzierung aus der Subscription haben, das halte ich strategisch für jedes Medienhaus für extrem wichtig, für jede Gruppe auch. Das ist Bestandsgeschäft. Das ist echte Bindung an Leserinnen und Leser, auch solche, die durchaus auf Social Media unterwegs sind, aber die zahlen für ein Medium und sie lesen das jeden Tag und im besten Fall nicht nur einmal digital, sondern mehrfach digital. Und das Zweite, was die Werbewirtschaft betrifft, ja, also ich glaube, man kann jetzt, man wird jetzt nicht da sitzen und sagen, wir werden das große Wachstum erleben. Wir haben aktuell gerade eine gute Konjunktur, das ist ja bei uns auch immer ausschlaggebend, aber wir haben auch bei uns den österreichischen Markt und auch die Auslandsmärkte immer wieder gescreent und haben gesehen, dass wir eigentlich nicht mit allen möglichen Kunden überhaupt im Gespräch sind. Also auch dort gibt's ja Chancen. Aber es ist halt nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren, dass sich halt unsere Werbekunden um die Seiten gerissen haben. Das ist lang vorbei und das wird sicherlich nie wieder kommen. Aber dass wir in unsere Brands investieren, in unseren Journalismus investieren und damit für Kunden ein sehr seriöses Umfeld haben für kommerzielle Kommunikation, das ist unser Ding. Und dann schauen wir, ob es noch Zusatzerlöse gibt. Beispiel vorhin erwähnt die Events.
Wie sehen Sie das, Herr Supino, gerade diese Entwicklung hin zu Subscription? Wie ist da Ihre Einschätzung, was die nächsten Jahre uns bringen werden?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn man nachhaltig ein Unternehmen in die Zukunft führen will, dass man auch versucht, sich ein realistisches Bild zu machen. Und ich bin positiv, dass es uns gelingen wird, diese Nachhaltigkeit wiederzufinden. Wir sind jetzt in einer Transformation, wo wir auch bewusst in Kauf nehmen, dass die Renditen schlecht sind. Aber ich glaube, wir kommen wieder auf einen Punkt, wo das nachhaltig funktionieren wird. Allerdings gehe ich schon davon aus, dass wir mit nachhaltig sinkenden Umsätzen konfrontiert sind, dass wir strukturelle Rückgänge haben werden. der Werbemarkt, ich habe das gesagt, da werden wir ein attraktives Angebot weiter bieten können, aber der Preisdruck, der wird nicht aufhören im Werbemarkt. Da sind wir jetzt vielleicht auf halbem Wege. Ich würde nicht einmal sagen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben, sondern die Multiplikation der Angebote ist so gigantisch und geht weiter, dass sie zwangsläufig zu einem weiteren Preisdruck führen muss. Wenn man dann da drinnen die qualitativ richtigen Angebote hat, kann man sich bis zu einem gewissen Grad dagegen schützen. Aber der allgemeine Trend, den werden wir nicht drehen können. Und ich glaube, wir tun gut daran, ihn sozusagen mit zu berücksichtigen, wenn wir unsere Strategien entwickeln. Und auf der Seite des Nutzermarktes, da bin ich auch sehr positiv. Wir haben ja, das ist in dem Sinne auch eine Innovation, wie Kollege Meyer gesagt hat, wir haben ja das Geschäftsmodell gedreht von einem Geschäftsmodell, das in erster Linie Werbemarkt finanziert war, hin zu einem, das in erster Linie Nutzermarkt finanziert ist. Bei den meisten, auch bei der Tamedia, ist es schon mehrheitlich so. Bei der Tamedia ist aber doch noch ein großer Teil Werbemarkt. Aber der Trend geht sicher dahin, dass der Nutzermarkt drei Viertel oder so der Umsätze ausmachen wird. Aber auch dort, wenn wir eine Transformation vom Print zum Digitalen haben, dann gehen damit eine Halbierung der Umsätze einher, weil die Preise einfach tiefer sind im Digitalen wie im Print. Natürlich kann man sich auch manchen Aufwand ersparen, Vertrieb beispielsweise, allerdings nicht in der Transformation, weil da muss man ja beide Kanäle bedienen. Deswegen ist dort die indirekte Presseförderung so wichtig. Und die Digitalisierung, die wird auch uns sonst viele Möglichkeiten weiter bieten, um an unseren Kostenstrukturen zu arbeiten. Ich glaube, es wäre unehrlich und auch nicht irgendwie zielführend, wenn man das nicht offen und ehrlich sagt. So ein Unternehmen, ein klassisches Medienunternehmen, wird konfrontiert sein mit Umsatzverlusten in den nächsten 5 bis 10 Jahren von einem Drittel bis zur Hälfte der heutigen Umsätze. Und dem kann man begegnen, zum einen, indem man die Kostenstrukturen anpasst. Das alleine reicht aber nicht. Dazu muss man sich neues Wachstum erschließen in den Unternehmen. Und darum ist Innovation so wahnsinnig wichtig und die Kreativität. Wir sind gezwungen, uns neu zu erfinden, wenn wir in eine gute Zukunft kommen wollen. Und das kann man auf verschiedenste Arten tun. Aber beispielsweise eine Idee, die man ja auch beobachtet und die mir sehr naheliegend erscheint, ist, in den Journalismus zu investieren, in dem Sinne, dass wir mehr und mehr auch B2B-Angebote haben, also spezialisierte Leistungen, die man auch zu höheren Preisen in Abos verkaufen kann und wo man dann natürlich auch eine gegenseitige Befruchtung hat mit dem Massenmediengeschäft, das davon profitiert, dass man so etwas tut. Und das in sich selbst ist aber dann auch eben ein Wachstumfeld, was einen Teil dieser Umsatzrückgänge kompensiert. Um eine Idee zu nennen, aber wir brauchen 10 solche Ideen, damit wir am Ende in eine gute Zukunft kommen.
Sie haben das Stichwort schon genannt, da würde mich von beiden Herren auch noch kurz die Einschätzung interessieren, Presseförderung. In der Schweiz gab es da ja sozusagen eine Anpassung, also sozusagen eine Erhöhung der klassischen Medienförderung, gebunden an Qualitätskriterien für Bezahlmedien, also Abo-Medien. Wie sehen Sie, das war, glaube ich, letztes Jahr wurde das beschlossen von der Politik bei Ihnen, wie ist da jetzt die Auswirkung, sozusagen ist das schon ausreichend in Ihrem Markt oder müsste man da noch nachschärfen aus Ihrer Sicht als Verlegerpräsident?
Das zeigt eben, dass Sie viel schneller denken, als die Schweiz funktioniert. Die Schweiz ist sehr langsam. Also es gab eine epische Diskussion im Parlament zu diesem sogenannten Medienpaket. Das ist jetzt verabschiedet. Und der nächste Schritt, der bevorsteht, ist eine Abstimmung darüber, weil ein sogenanntes Referendum gegen dieses Medienpaket ergriffen wurde. Damit kommt es zu einer Volksabstimmung. Das Medienpaket, das besteht aus 3 Teilen. Der eine Teil ist ein Ausbau der indirekten Presseförderung. Der ist, glaube ich, weitestgehend unbestritten. Die große Änderung dort ist, dass neu auch die Frühzustellung der Zeitungen, die in der Schweiz sehr wichtig ist, in den Genuss der indirekten Presseförderung kommen soll, was bis anhin nicht der Fall war. Der zweite Teil, der recht umstritten ist, ist eine Online-Förderung. Mhm. Die allerdings nicht an qualitativen Kriterien ansetzt, sondern.
Also im Gegensatz zu den Online ist nicht an Qualität gebunden. von den Kriterien.
Also die indirekte Presseförderung sowieso nicht. Die ist im Prinzip einfach an den Vertrieb, der Medien gebunden. Und bei der Online-Förderung hat man versucht, das gleiche Konzept zu übernehmen. Ist ein bisschen anders strukturiert, nämlich so, dass nur Abo-Modelle gefördert werden, und zwar in Abhängigkeit der Abo-Umsätze. Damit wollte man erreichen, dass gewissermaßen der Lesermarkt bestimmt, wo das Geld hingeht. Das wurde dann durchbrochen, das war Teil der Kontroverse, indem eine starke Degression eingeführt wurde, dass also diejenigen mit am wenigsten Umsätzen aus dem Lesermarkt, die kriegen 80% von den Umsätzen als Fördergeld obendrauf und diejenigen mit am meisten 2,5%, also Faktor 32 Degression. Aber das war Teil dieser Kontroverse. Das System jedenfalls setzt darauf auf, dass man eben gerade nicht inhaltliche Leistungsaufträge eben zugrunde legt, sondern sich an diesem Modell der indirekten Presseförderung orientiert. Und der dritte Teil des Förderpakets, der ist so ein bisschen ein bunter Strauß von Ideen der Infrastrukturförderung im präkompetitiven Bereich. Das betrifft die Nachrichtenagentur, das betrifft aber auch Technologieprojekte wie die Login-Allianz, die wir in der Schweiz lanciert haben.
Also sozusagen, es geht zumindest mal in die richtige Richtung, denn wir in Österreich, der Herr Mayer weiß es ja aus vielen Jahren der Verhandlungen, bei uns ist ja die direkte Presseförderung ist ja sehr gering im Vergleich. Dafür haben wir sehr, sehr hohe indirekte Förderungen durch die Inseratenvergabe der öffentlichen Hand. Was wäre da jetzt aktuell, auch wenn Sie sich anschauen, die Debatte in der Schweiz, was wäre denn das, was Sie aktuell für Österreich fordern würden?
Also vielleicht auch hier fürs Auditorium, das sind natürlich ganz andere Summen, die da hier zwischen der Schweiz und Österreich, die Relation ist mehr als das Zehnfache, über das da in der Schweiz gesprochen wird, gegenüber dem in Österreich, der nicht einmal 10 Millionen Presseförderung, jetzt die Digitalförderung, die quasi in Brüssel zur Notifizierung liegt, wo nur unklar ist, ob die heuer umgesetzt werden kann. Was die Zukunft betrifft, ich glaube, das wird sehr stark auch von ein paar Dingen abhängen. Zum einen einmal, wie entwickelt sich denn tatsächlich die Medienlandschaft? Ja, eines der Hauptziele vielleicht für Presseförderung aus meiner Sicht, aus politischer Sicht, ist ja der Erhalt der Medienvielfalt. Ja, Presseförderung dient ja nicht dazu, um Medien künstlich am Leben zu erhalten. Also wenn sie etwas machen, was niemand braucht, aber wir gehen davon aus, und das ist doch ein wesentliches Kriterium, dass unsere Demokratie Medienvielfalt braucht. Dass es da in Österreich historisch aus dem letzten Jahrzehnt, 15 Jahren, so zu einer Verteilung, und ich wehre mich ein bisschen gegen den Begriff indirekte Presseförderung durch Inserate.
Wie nennen Sie es dann?
Ich sage, indirekt ist es dort gerechtfertigt, wo es unverhältnismäßig ist. Ja. Und dort, wo es quasi das Geschäftsmodell möglicherweise alleine stützt. Ja, und wo es ohne öffentliche Inserate gar nicht mehr geht. Um das vielleicht auf der Flughöhe da hier heute auszudrücken. Das ist natürlich dann indirekte Presseförderung. Falls das so wo sein sollte. Was ich jetzt nicht belegen kann. Aber grundsätzlich Medien als Träger auch der kommerziellen Kommunikation der öffentlichen Hand, ja, wenn das so ist und wenn die öffentliche Hand oder Institutionen von ihr Medien nutzen, um zu kommunizieren, dann bitte ich, ist das eine andere Geschichte. Wir haben ein Medientransparenzgesetz in Österreich, da ist das alles auch öffentlich. Und Transparenz, wie überhaupt Transparenz, ich in diesem Bereich für extrem notwendig halte. Aber ich glaube, jeder da hier im Raum, dort, wo es um öffentliches Geld am Steuer geht, da muss es transparent sein und da muss es auch nachvollziehbar sein. Und da muss aber auch erkennbar sein, sollte es einen, auch aus der Sicht der Steuerzahler, zu einem ungewünschten Lenkungseffekt kommen. Mhm. Da muss man darüber auch reden dürfen.
Genau. Wir werden schon sehr eingemahnt zum Ende zu kommen, vor allem ich. Deswegen würde ich beide Herren noch kurz bitten. Herr Mayer, können Sie vielleicht aus dem, was heute Herr Sobino berichtet hat aus der Schweiz und aus seinem Unternehmen, was nehmen Sie da für sich mit, was vielleicht neu war oder interessantes Momentum für Sie?
Naja, wir kennen uns ja und sind uns ja heute nicht zum ersten Mal begegnet. Und die Schweiz als Markt, wir haben ja auch aus dem Agenturgeschäft heraus eine kleine, aber immerhin auch funktionierende Beziehung in den Schweizer Markt hinein. Ich nehme mit, dass das Thema Innovation von der technologischen Seite her sicher eines ist, dass man strategisch ständig neu beleuchten muss. Das ist gar nicht so ein einfaches Thema. Wir haben zum Beispiel bei uns die Entscheidung getroffen, überall dort, wo es um Commodity geht, Technologie nicht mehr selbst zu entwickeln. Also dort, wo wir jetzt gerade unsere neuen Produktionssysteme in den Redaktionen, kombinierte Digital- und Printsysteme einsetzen, das kaufen wir zu. Weil wir auch drauf gekommen sind, das können ganz einfach andere besser. In unserem zweiten Geschäftsfeld, in den digitalen Marketplaces, dort entwickeln wir Technologie selbst. Weil wir diese Unternehmungen auch von der Pike auf miterlebt haben. Ich kann auch nicht sagen, ob das auf immer und ewig so ist. Aber derzeit, indem wir das Geschäftsmodell anpassen, indem wir wirklich programmieren, also wo wir auch wirklich im System selbst arbeiten, dort diesen Innovationsteil, den wollen wir uns jedenfalls beibehalten. Mhm. Und dort, wo sich Innovation dann aus meiner Sicht noch ganz wesentlich abspielt, ist im konkreten Geschäftsmodell. Ja. Mhm. Dafür braucht man nicht immer Developer im Haus, aber man muss wissen, wie ein Unternehmen, welche Erlösströme es hat, wie die Kostenstrukturen sind, wie die Prozesse sind, um daraus auch künftig, jetzt bin ich da stark auf der digitalen Seite, digital in dem ganzen Konglomerat von Social Media, Google, Amazon und allen anderen einen Platz zu finden in einem sehr kleinen Land, mhm. in einem Markt mit 8 Millionen Menschen.
8 Millionen Menschen. Den Markt, einen kleinen, kompakten Markt kennen Sie auch, Herr Subino. Was würden Sie heute eben vom Herrn Mayer, von dem, was er berichtet hat, auch wenn Sie sich sehr gut kennen und öfter mal sprechen, was würden Sie heute zu dem Thema mitnehmen?
Ja, mir gefällt einerseits ein sehr gesundes Qualitätsbewusstsein und auf der anderen Seite eine pragmatische Herangehensweise. Und es gab den Moment in unserem Gespräch, wo wir quasi von der Innovation geredet haben und dass man die Innovation nicht zu irgendwie einer Riesensache hinaufstilisiert, sondern auch in einzelnen Schritten, die man tut, in der inkrementellen Entwicklung die Innovation sieht, weil so wird sie nämlich machbar und so schaffen wir sie, dass wir nicht uns selber Ambitionen setzen, die gar nicht gehen, sondern dass man eben auf einer gesunden Basis ganz pragmatisch mit gesundem Menschenverstand die Sache entwickelt. Und ich glaube, das zeigen die Beispiele, tun wir ja gar nicht so schlecht.
Wunderbar, dann sage ich vielen Dank an beide Herren für dieses interessante Gespräch. Ich fand es sehr interessant, es tut uns leid, es tut mir leid, dass wir etwas überzogen haben. Danke.
Danke.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt.